Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Oh Jens, hier sind die aber aktiv. Heute werden beim Rewe wieder die Regale aufgefüllt. Man hört das Rattern da oben.
Ja, die letzten Weihnachtsmänner werden aus dem Lager nach vorne geholt.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Und die Christbaumkugeln aus Schokolade und die, was da alles für ein Kram gibt heutzutage.
Bist du richtig in Urlaubsstimmung? Hätte ich fast gesagt, in Weihnachtsstimmung?
Boah, ich bin Weihnachtsstimmung. Ich bin immer ein bisschen erkältet irgendwie. Ich weiß nicht los. Ich bin froh, wenn einfach mal ein paar Tage gar nichts ist.
Ja.
Das sind ja Schulferien, Konrad verbringen die Zeit. Marco. Ja, schön war es mit euch und dann wünsche ich euch schöne Feiertage. Tschüss.
So einfach kommst du mir nicht davon.
Nee. Also, ich war mit Konrad übrigens in der Innenstadt und war mit dem am Mittwoch in dem Polestar Flagship Store in der Innenstadt. Mhm. Wobei auch da, ne? Also. Aber natürlich war da kein Mensch drin, erstmal wirklich, weil ist natürlich vollkommen sinnbefreit, ein Autoshowroom in der Innenstadt zu haben, finde ich. Ich weiß gar nicht, was es soll. Ich glaube, gehört zur Grillgruppe, bin mir nicht sicher. Extrem netter Shopleiter oder Verkäufer da, der wirklich Plan hatte. Also der hat wirklich auf jede Frage eine Antwort gehabt. Mhm. War nicht wirklich spannend. Und da steht ein Polestar 1, den kann man lange nicht mehr kaufen und dann hatte den mal für Konrad aufgeschlossen, dass ich ihn nochmal reinsetzen konnte.
Ah, war neulich übrigens auch einer bei uns auf dem Hof. Das ist Coupé, ne?
Ja. Ja. Ich habe noch nie einen rumfahren sehen mit Hamburger Kennzeichen.
Ja, ich habe tatsächlich in Lübeck, fuhr bei uns einer auf dem Hof, habe ich von mir aus dem Büro raus gesehen und habe nur gedacht, schönes Auto. Und da kann keiner drauf rausgeben, weißt du? Ja. Man müsste ja eigentlich als Verkäufer, auch vom Mercedes, müsste man rausrennen und sagen, sie haben schon ein schönes Auto und schon.
Der ist schon, ne? Cool, ja. War ja ursprünglich Volvo. Konzept Coupé hieß das. Mhm. Also lange bevor es ein Polestar wurde, wurde er als Volvo vorgestellt. Und als zweite Stufe war das dann Shooting Break, gab es auch, im Schneewittchen sagt. Mhm. Die Studie war braun metallic, das war ein Traum, das Ding. Unglaublich. Und dann habe ich mir den Polestar angeguckt. Ich glaube, der heißt 4, der keine Heckscheibe hat.
Habe ich neulich auf der Autobahn
ich
gesehen.
Ich finde das so komisch. Ja, das ist das, was mich am meisten nervt. Wenn du hinter solchen Autos fährst, kannst du nicht durchgucken.
Ja, das ist so.
So ein Klotz da.
Das stimmt.
Und der Verkäufer war ganz bemüht, mir zu erklären, wie toll das wäre. Weil die Scheibe wäre ja eh nur so flach gewesen und hätte, wollte, wenn und aber. Und die Spiegel, und dann gucken sie mal hier, sie haben ja gar keinen toten Winkel, sie würden jeden Fahrradfahrer sehen. Da habe ich gesagt, wie viel PS hat der denn? Irgendwie 600 noch was PS. Und ich gesagt, ist der Fahrradfahrer eh nicht neben mir. Und dann bin ich ja weit vorne. Also ja, natürlich, wenn ich da eine Kamera habe, die eventuell im toten Winkel noch einen Fahrradfahrer sieht, so what? Also ich habe nur Schulterblick gelernt und ich finde es ganz merkwürdig. Auch wenn du in diesen Innenspiegel guckst, hast du ja ein kamerabasiertes Bild, was erst verzerrt ist. Also ganz.
Aber daran gewöhnt man sich tatsächlich. Das habe ich ja in der Corvette auch.
Kann wahrscheinlich sein.
Ja, und das kann man auch einstellen von der Größe her und so. Also ich.
Aber ich finde, keine Heckscheibe zu haben, also ich finde das ganz komisch. Hm. Also da gibt es für mich auch kein Argument. Ich finde das einen merkwürdigen Design-Gag, ehrlich gesagt. Hm. Da habe ich gesagt, was ist denn, wenn die Kamera hinten ausfällt, sehe ich dann nichts mehr. Nein, die könnte nicht ausfallen, weil. Ja, bis sie dann mal ausfällt.
Ja, ich musste lachen. Ein Hörer hat mir so ein Reel geschickt bei Instagram. Und das war so aufgenommen aus einer Corvette C8 und Schulterblick. Und dann sieht man halt nichts. Also man sieht halt über die Schulter gesehen nach hinten rechts raus nichts. Und dann schwenkt die Kamera aus dem Auto raus und dann steht das Fahrzeug so an so einer Pier und dahinter ist ein Flugzeugträger, den du im toten Winkel nicht gesehen hast. Ein kompletter Flugzeugträger. Das war geil gemacht, das habe ich gefeiert. Das war wirklich witzig und das kannte ich noch nicht.
Das ist ganz witzig, wenn man so einen großen toten Winkel hat, das stimmt.
Ja, naja, das ist natürlich jetzt auch schon extra so aufgenommen.
Bei so moderner Autowelt ist zum Teil auch erschreckend. Hier war sehr netter junger Mann mit seiner Frau vorhin aus der Nähe von Osnabrück. Der rief an, er wollte mal vorbeigucken, hört auch mal den Podcast. Mhm. Er ist Serviceberater bei VW. Und dann erzählte er von einem Problem beim ID3, dass das Display, also diese Software, nicht anzeigt, wenn der Fahrzeugschlüssel bald eine neue Batterie braucht. Mhm. Es wird nicht kommuniziert.
Mhm. Ja, verstehe. Und dann, wenn sie dann nicht mehr geht, dann geht nichts mehr.
Ja, aber weißt du, wie lange die hält im Durchschnitt?
Ne?
2 bis 3 Monate, dann ist sie leer.
Ach was, okay. Ja,
weil dieser, die haben dieses, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dieses Keyless Go, wenn du schon einen halben Meter vom Auto weg bist,
genau,
ja, dann geht das alles an, tralala und Lichter und so weiter. Das ist alles ganz nett, so eine Komfortfunktion, die natürlich dazu führt, dass der Schlüssel ewig mehr Strom verbraucht.
Mhm.
Und im Schnitt halten die 2 bis 3 Monate und dann haben sie permanent Kunden dann da, die ja kommen nicht mehr ins Auto rein, und aber wurde ja auch nicht gesagt, dass sie dann mal leer ist, die Batterie.
Okay.
Das ist doch gequälte Scheiße.
Ja, gut,
das, ich meine, wir sind ja in einer Zeit, wo es so, wenn du überlegst, welche Technik heute in so einem In-Ear-Kopfhörer ist.
Mhm.
Ist ja auch ein Akku drin und. So ein Schlüssel könnte ja auch einen Akku haben. Und dann legst du den einfach rein, dann wird der innovativ geladen, fertig, raus. Wie Hardy sagte dann, das hatte BMW vor Jahren schon, dass der Fahrzeugschlüssel geladen wurde durch einen Ring, der im Zündschloss mit integriert ist.
Mhm.
So, jetzt sind ja auch, macht ja Sinn. Ja? Aber wenn...
Gut, bei
User, also was für welchen User soll das denn toll sein, dass alle 2 bis 3 Monate die Kackbatterie leer ist?
Ja, gut, das wundert mich auch, weil die Technik ist ja schon deutlich weiter. Und Keyless Go gibt es ja seit Ewigkeiten. Und da war jetzt das Schlüssel-Leer-Problem, gibt es da eigentlich nicht.
Nee, hatte ich nie. Ich wechsle einmal im Jahr die Batterie ganz einfach, fertig, aus. Ist auch erledigt.
Ja.
Punkt. Und habe immer einen im Mantua. CR2032.
Ja, genau. Ja. CR2032, CR2025 gibt es ja alles mögliche. Ich habe auch zu Hause mittlerweile, bin ich gut gerüstet, weil
eingeschweißte Duracell ist immer, da liegt auch einer.
Ja, siehst du.
Ja, aber moderne Autos haben manchmal, gut, dann haben sie halt keine Heckscheibe mehr oder dann kommst du halt nicht mehr rein, kannst nicht mehr fahren, whatever. Ach, das ist so vieles immer an dem Benutzer vorbeigedacht, ich weiß auch nicht. Ich meine, wer findet denn ein Auto toll, das keine Heckscheibe hat? Ich verstehe es nicht. Das ist mir ein totales Rätsel.
Ja, und ich muss sagen, also mal so ein Beispiel. Ich finde es ja auch vom Prinzip her ganz witzig gelöst, dass es mittlerweile Monitore gibt, damit du eigentlich keine Außenspiegel mehr brauchst. Ne? Also da ist eine Kamera und so.
Ja.
Nur jetzt stell dir vor, du sitzt im Auto, keine Ahnung, hast den Wagen ausgemacht, sitzt da noch 5 Minuten drin, telefonierst vielleicht mit deinem Handy in der Hand, willst aussteigen, von hinten links kommt ein Fahrradfahrer, wie wird denn der erkannt? Weil du nochmal, also guckst du in den Spiegel nochmal.
Ja.
So, hast du aber nicht. Er muss ja, wenn der Wagen aus ist, muss er es ja trotzdem irgendwie erkennen, dass da ein Fahrradfahrer kommt.
Tut er aber nicht.
Da weiß ich nicht, aber ja, eben, genau. Und du reißt die Tür auf und da gibt es ja mittlerweile sogar einen Namen für. Ich finde das übrigens total bedrückend. Ja, ich finde das total bedrückend, dass es tatsächlich so viele schwere Unfälle dadurch gibt.
Also das ist so ein Ding. Aber auch hier ist ja auch hier an der Drehbahn, da wo ich wohne, ist doch auch eine Dame ums Leben gekommen dieses Jahr, wo dann groß auch eine Fahrraddemo war und so weiter.
Mhm.
Was aber nur ganz, 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 ganz klein kommuniziert worden ist, dass sie wohl gar keinen Helm auf hatte. Verstehst du?
Ja, gut, aber ändert nichts an der Tatsache,
Ändert nichts an der Tatsache, dass sie in die Tür gefahren ist, ändert aber vielleicht was an der Tatsache, dass sie danach tot ist, weil sie im Kopf aufschlägt.
Das ist ja richtig.
So,
ne?
Also,
aber das hat er mit der Sache mit der Tür auch noch nicht.
Witzigerweise, genau, dieses Dooring, genau.
Ja.
Denkt man erst, das wäre irgendwas Lustiges wie Windsurfen, ne?
Ja, mir war der Begriff halt neu, aber ich finde insgesamt, dass im Straßenverkehr viele Menschen so dermaßen egoistisch unterwegs sind. Das ist ja ein Thema, da kann man lange drüber streiten, aber ja, wenn du hier in Hamburg fährst, das gilt nicht nur für Autofahrer, ne? Das gilt für alle. Aber ich finde es halt manchmal, und das merke ich ja hier in Hamburg so total oft, wenn die Leute irgendwo in zweiter Reihe stehen und ich sehe, dass also 7 oder 8 Meter oder 10 Meter weiter ist ein Parkplatz, davor und dahinter, und trotzdem versuchen die direkt vorm Bäcker zu stehen.
Ja, ja, gut.
Klar. Also, ja, aber das sind alles so Geschichten.
Nee, was mich in einem
Katastrophe.
Also in einem Spüttel ist auch extrem.
Gut, da ist natürlich noch ganz anders, ja.
Ja, was mich da total nervt, sind die Fahrradfahrer, die auch auf dem Gehweg fahren, überall fahren.
Ja.
Die irren aber, ne? Also ja. Vollgas. Und ich war letztens im Eppendorfer Weg, wollte über die Fruchtallee gehen und das ist so eine komische Baustellensituation auch für Fahrradfahrer, die stadtauswärts fahren. Und ich kam aus dem Eppendorfer Weg und will zur Fußgängerampel gehen. Und da kommt ein Fahrradfahrer an und fährt mich einfach an.
Hm?
Und sagt dann zu mir, warum ich denn nicht stehen bleibe. Ich so, bitte was? Der hatte auch rot, der hätte gar nicht fahren können.
Hm?
Das ist also so.
Hm?
Ich so, ich bin Fußgänger, ich will einfach zur Fußgängerampel gehen. Ich meine, jetzt, da wird jetzt diskutiert, hier vorne ist auch einer. Jetzt haben sie ja so neue Zebrastreifen aufgemalt auf Fahrradwege, sodass die Fahrradfahrer auch mal anhalten. Du hast als Fußgänger...
Machen sie ja in der Regel gar nicht.
Ne, guck mal, als Fußgänger hast du ja... Du bist ja inzwischen als Fußgänger der letzte Arsch.
Ja, ja, klar.
Du ist darfst so. Nirgends... So. Die bügeln dich mit dem Fahrrad einfach um.
Ja,
ob sie jetzt dürfen oder nicht, oder ob sie fahren können. Und auf Bürgersteig sowieso. Und bei uns da durch den kleinen Park immer wie die Irren. Dabei ist vorne und hinten am Park ein Schild, dass Fahrradfahren eigentlich verboten ist. Und dann wirst du angemeckert, weil du als Fußgänger läufst, weißt du? Ey, mich kotzt das an, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, also ich erlebe das auch irgendwie jeden Tag und was man ja auch merkt, ist, dass eben auch dieser Egoismus, die Leute nicht mehr reinzulassen, trotzdem nicht zu kapieren, dass es einen Reißverschluss gibt, wenn eine Spur endet.
Oder
auch dann eben nicht bis zum Ende durchfahren, sondern ich sag mal 100 Meter bevor die Spuren zusammengehen, anzuhalten und einen Blinker links zu setzen, das ist halt auch nicht richtig. Also dieses...
Nee,
das ist so ein Zusammenspiel,
nee, finde ich. Dieses auch als Fußgänger mal auf einen Autofahrer achten, den mal durchlassen oder so. Ich laufe auch bei uns auf dem Bürgersteig und da kommt eine Mercedes Cabriolet und dann sehe ich, wie da das Garagentor schon neben mir hochgeht, da will der halt reinfahren. Und wenn er nicht zügig reinfährt, steht er halt im Weg, also steht auf einem Fahrradweg.
Genau, ja, ja.
So, bin ich stehen geblieben, habe gewunken.
Aber alle anderen nicht.
Nee, der Nächste, der kommt nicht. Der
genau.
Fährt los und der läuft einfach weiter. Da habe ich ihn der gerufen, ey, kann man einfach mal eine Minute stehen bleiben? Aber nur wieder 10 Sekunden.
Ja, ja.
Weißt
ja,
du? So. Ja. Ist doch allen mitgeholfen.
Ja, ja. Ja, insgesamt ist da der Egoismus.
Habe ich letztens bei mir die Situation auch gehabt. Ich war schon halb in der Einfahrt drin, und so ein Fußgänger hat sich so durchgeschlängelt dann noch. Ne?
Ja.
Und ich Fenster runtergemacht und gesagt, vielen Dank. Ich habe mich ganz doof angeguckt. Ich verstehe das nicht.
Ja.
Und als wenn die, in dem Moment, jeder tut immer so, als wäre er, wie soll ich das sagen, als könnte er nichts anderes. Als hätten diese Fußgänger alle keinen Führerschein, würden kein Auto fahren, kein gar nichts, weißt du? Das ist irgendwie total irre.
Ja.
Und es wird umso irrer, umso dichter halt man aufeinander wohnt, das ist schon klar. Aber die Rücksichtnahme, da hast du recht, ey,
ist total gering.
Das ist hier in Hamburg-Hamm, ist es tatsächlich rücksichtsvoller wie bei uns dann.
Ja, glaube ich. Ja, ja, glaube ich. Gut, das hängt auch damit zusammen, dass da ja viele sehr überzeugte Fahrradfahrer auch wohnen. Weißt du, wie ich das meine?
Das ist ein schöner Ausdruck, überzeugte Fahrradfahrer.
Ne? Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, so nach dem Motto, ich fahre Fahrrad, ich rette eh die Welt. Also darf ich natürlich selbstverständlich über jede Ampel rot fahren und darf dies und das.
Ja, genau.
Darf ich alles.
Ja, genau.
Ne?
Ja, genau. Genau,
ja, so fahren die.
Genau, genau. Mein Licht mache ich an, wenn ich Bock habe und ja, ach, ja, naja. Na ja.
Genau.
Und wenn du, und das ist ja immer so witzig, ne? Wenn was ich oft beobachte, wenn ein Rennradfahrer, ne, fährt auf der Straße, ne? Aber wenn die Ampel rot ist, dann fährt er wieder auf dem ja, Fahrradweg, ja. Weißt du, so, ja. Und du denkst so, Alter. Naja, komm,
Das ist halt, wie es ist, aber wäre schön, wenn alle mal ein bisschen sich zurücknehmen würden.
Wo wir uns immer einen Spaß machen mittlerweile, das passiert auch bei uns auf dem Hof immer oft, wenn du so siehst, ein Kollege parkt ein oder aus und du rennst ihm absichtlich so aufs Auto, auf die Ecke zu und dann bremsen die Autos ja hardcore ab, ne?
Ja.
Weil die ja die Sicherheitsfunktionen haben. Und das ist ja so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du so ein Auto schon mal gefahren bist, was von alleine bremst von rückwärts, das ist wirklich, das ist so, du hast das Gefühl, du bist gegen eine starre Wand gefahren. Ja, also die alle Sachen fliegen ja von den Sitzen, weil der bremst ja natürlich logischerweise 100%. Einmal voll 100% und du rechnest da nicht mit, kriegst erstmal einen Herzinfarkt, guckst dich um und denkst, bin ich jetzt irgendwo gegengefahren? Und leider, also es passiert wirklich sehr, sehr selten, aber ab und zu hast du es natürlich auch mal, dass einfach gar nichts ist und du denkst nur, ja, dankeschön, ich bin wieder wach. Naja, das sind aber die modernen
Autos. Keine Notbremsung, ne?
Ja, lass uns wieder über alte Autos sprechen. Ich habe letzte Woche...
Ja.
Ja, genau, sag mal.
Ich habe mir am Montag einen traumhaft schönen 450 SLC angeguckt.
Ah ja, da hast du mir von erzählt.
SLC 5.0.
Ja. Was ja sowieso schon mal extrem selten ist. Ja, also der hat ja im Grunde schon den 5 Liter V8 Leichtmetallmotor aus dem 500er. Genau.
Und hat auch eine Alu-Haube und Alu-Kofferraumdecke.
Genau. Und die sind insgesamt schon mal selten. Und dann ist so ein 500 SLC wirklich, das ist ein
450.
Entschuldigung, SLC 5.0. Stimmt, nee, es gab es ja auch einen 500er, sorry.
Genau. Von beiden gibt es knapp, glaube ich, 3000 jeweils.
So, und diese Autos sind aber trotzdem schon damals dafür bekannt gewesen, dass sie eine Karosseriestruktur haben, wenn da der Rost drin steckt und du da irgendwas dran machen musst, sie werden nie wieder schön.
Ja.
So. Und der, den du mir gezeigt hast, der ist so unangetastet und in einer traumhaften Farbkombination, die es in Deutschland so häufig nicht gegeben hat.
Nee, weil die sind sehr gerne silber gewesen, weil die dann unten dunkelgrauen Streifen hatten.
Ja.
Und man dann natürlich sofort sieht, hallo, ich fahre das Topmodell.
Ja, genau.
Das war ja Serie. Ne? Und dann hinten die Spoilerlippe und vorne. Nee, den hat eine Dame sich neu bestellt am Bodensee und der ist 904 blau, Lederpergament.
Mhm.
Hat ein Schiebedach und sonst kein Extra. Keine E-Fenster, kein nix.
Ach herrje, okay.
Das heißt, ach herrje. Der hat halt dadurch viel Holz, weil keine Knöpfe drin sind. Und das ist auch nicht gerissen. Der ist erst 74.000 Kilometer gelaufen, original.
Ja, Wahnsinn.
Und der war nämlich schon in den 90er Jahren abgemeldet und stand sehr lange in einem Autohaus in der Ausstellung. Und dann hat ihn Rosier gekauft.
Mhm.
Hat eine überwältigende Inspektion gemacht sozusagen und dem Kunden hier in Hamburg damals verkauft und angeliefert 2013. Und das Auto ist einfach, du guckst dir so ein Auto an und denkst erst, naja gut, ist halt 74.000 gelaufen. Und dann guckst du dir alle Baugruppen an und den Motorraum, den Kofferraum. Dann machst du den Deckel auf, dann liegt ein Reserverad drin. Du siehst das und weißt instinktiv, das ist noch nie einen Millimeter bewegt worden.
Mhm.
Wenn du alleine... Also du siehst auch, dass das nie benutzt wurde, dass nicht mal ein Kratzer in der Schraubenführung ist. Oder natürlich ist noch ein Michelin XVX drauf, klar. Und das ganze Auto, weißt du, also Autos, wenn du die so anguckst, die auf mich hat das immer so eine, die haben so eine Aura. Du stehst dann da und denkst dir, nee, das kann nicht sein. Weil der komplett original, auch innen drin, ich habe ja so Bilder gepostet, da ist nichts restauriert. Das Lederpergament ist ja wirklich hell.
Ganz hell.
Und das ist von 1979, das Auto. Also es ist 46 Jahre alt.
Ja.
Und da ist nichts wirklich kaputt. Da gibt es keine Löcher. Der Teppich ist noch beige und nicht dunkelbraun. Und also der ist en Detail, siehst du eben diesen niedrigen Kilometerstand an.
Ja, seine Rettung war im Grunde, dass man ihn in den 90ern abgemeldet hat und in ein Autohaus gestellt hat. Denn diese Autos waren in den 90er Jahren wirklich überhaupt nicht gefragt. Also die galten als Spritfresser. Genau. Dann gab es viel, viel modernere, coolere Autos.
Ja, genau.
Ein SEC war auch nochmal 3 Nummern geiler, aber hat auch schon in den 90ern nichts mehr gekostet. Ja, vor allem die ersten.
Ja, ja.
Und da hast du gesagt, was willst du mit so einem blöden SLC? So. Und dann bleiben, ehrlich gesagt, wenn den dann jemand kauft und sagt, ja, ist ja ganz cool, ist ein 500er, dann bleiben so eine pergamentfarbene Sitze eben auch nicht lange schön, werden dann durchgelebt. Ne?
Also der hat wirklich, also ein Wahnsinnsauto. Und dann hat aber einer geschrieben auf Facebook dann, ja, ob ich mir denn sicher wäre, er wäre der Meinung, dass der Zeiger vom Tachometer leicht andersfarbig wäre wie die anderen. Man sollte das Kombi-Instrument auch mal rausziehen und die Produktionszahlen vergleichen. Da habe ich nur drunter geschrieben, dass alle Unterlagen und der Gesamtzustand des ganzen Autos den Kilometerstand komplett widerspiegeln. Ich dieses Kombi-Instrument natürlich nicht rausbaue.
Hm.
Dann hat er irgendwie geschrieben, ja, er würde die beruflich restaurieren. Er wäre da sehr. Und dann guckst du das Bild ganz lange an und denkst dir, ja, man könnte vielleicht denken, dass die Zeiger links und rechts
ein heller bisschen sind.
Dunkler sind.
Dunkler.
Okay. Dunkler. Aber das heißt, der Umkehrschluss ja eigentlich, dass die neuer sind. Weil durchs Licht fadet es ja, ist ja nicht so, weißt du?
Mhm.
Also eigentlich wäre der Tacho dann das alte und die anderen wären neu. Aber mit der Handykamera einfach so aufgenommen sitzen, hast du ja auch so einen Winkel in der Optik.
Mhm.
Wenn du genau hinguckst, fällt das ja so ab und dann war es morgens um 9 in so einem Dämmerlicht noch, also jetzt hier.
Mhm.
Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Diskussion habe ich mich dann einfach ausgeklinkt. Habe ich keine Lust drauf.
Ja.
Das Auto ist natürlich unfallfrei, sehr viel Erstlack an dem Auto.
Mhm.
Auch eine Seite schon lackiert und die Haube vorne war lackiert. War aber Alu, habe ich gemessen, vorne hinten. Das war ganz lustig. Dann sage ich zum Besitzer, oh, das war die richtige Haube, ist eine Aluhaube drauf. Da hat er mich ganz groß angeguckt. Das wusste er nicht.
Ach so, ja, ja. Das ist ja, ja. Das, ja, weil das ist ja auch...
Er war ein total netter Mensch, der dieses Auto nur hatte, weil er es gefahren ist und schön fand. Er ist kein Sammler. Jetzt fährt das seit längerem nicht mehr und sagt, dann verkaufe ich es. Das ist alles. Hm. War so. Und der steht auch, hat eine Einzelgarage, der Wagen, und war alles schön. Auch da auf diesem Kiesplatz vor dem Haus. Genauso stellt sich das eigentlich vor. Tolles Auto, da freue ich mich drauf.
Ja, ja, ist was Besonderes, ne? Also ja. Ein SLC ist insgesamt selten und ich habe so viele schlechte gesehen. Die sind ja dann auch oft in so einem Preisbereich, wo du schon ahnen kannst, dass das 19, irgendwie 9. schwierige Autos sind.
19,9.
Schreibst du ran, ne?
Und du hier. Nee, ganz ernsthaft, 59 schreibe ich da dran.
Hm.
Ja. Ja gut, die Klassik-Data-Liste geht irgendwie bis 68 aktuell, mhm, beim 5.0. Mhm. Oder Autos kosten 39, sind welche für 19.9 drin und sind zwei Stück für 80.000 drin.
Mhm.
Ja, okay. Und dann habe ich lange überlegt und ich glaube, man fängt mit 59 an und dann ist der Zielpreis Mitte 50 oder so, so in dem Bereich. Mhm. Mhm. Und ja, das ist für einen SLC nicht wenig Geld, aber... Den gibt, ich habe zu dem Besitzer auch gesagt, er soll sich das wirklich gut überlegen über die Feiertage, weil das gibt es nicht nochmal.
Nee, nee.
Das in dem, nee, nee. In der, also gut, lassen wir mal die Farbe außer Acht, findest du eh nicht. Aber in dieser kompletten, in dieser, das findest du nicht.
Nee, nee, in so einem Zustand und, nein, der Eindeutigkeit findest du es nicht. Und das ist irgendwie schon ein cooles Auto, mit dem du auch bei jedem, also gar nicht jetzt so treffen, sondern auch so bei jeder Oldtimer-Rallye, also der fährt auch schön. Der fährt einfach nie. Unheimlich schön.
Ich mochte ihn nie. Ich habe auch ziemlich gesagt, wissen Sie, wenn ich ein, gut, da gab es den Motor nicht drin, aber ich würde ja ein, immer nur ein Cabriolet mit Hardtop fahren, hätte ich mein Coupé fertig aus. Ich finde einfach, der,
ja, die Idee ist ja eine andere.
Der, ja, der lange Radstand und dann, wir wissen jetzt nicht, was wir mit dem Heckfenster machen, ist einfach ein Unfall, ein Designunfall. Weißt du, dann haben sie da hinten diese Jalousie da reingemacht, weil es sonst noch komischer ausgesehen hätte. Der Radstand ist ja viel zu lang bei dem Auto. Das passt ja alles nicht.
Ja, ja, also ich bin mit dem Auto zwar gnädig, aber ich muss halt sagen, er hat natürlich überhaupt gar nicht die Perfektion eines SEC.
Nein.
Nicht annähernd, weißt du?
Wir müssen nicht drüber sprechen. Ne?
Weil beim SEC ist ja eigentlich der Gag, also das ist ja wirklich der Gag, dass ein SEC auch gar nicht so, also gar nicht so sehr abgeleitet ist von der 126er Limousine, sondern einfach eine eigene Idee ist.
Genau. Genau.
So.
Ja gut, aber der 450 SLC ist auch nicht vom W116 abgeleitet, das ist auch eine eigene Idee.
Nee, 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 genau, ja, gut, ist vom 107er abgeleitet. Aber eben, ja, auch ist ja vieles klar, anders.
Aber es, ne, gab es ja parallel direkt.
Ja, ja, schnell. Genau.
Also nicht direkt, sondern den SEC gibt, den SLC gibt es, glaube ich, ab Baujahr 76, ne? Kann das sein? Modelljahr 76, 77?
Nee, ich hätte gesagt ein bisschen früher.
Und den SL gibt es ab 71.
Ja, ich hätte jetzt gesagt 74 oder so. Das, aber vielleicht täusche ich,
weiß
mich.
Weiß ich nicht.
Müsste ich gucken, täusche ich mich. Sagen. Ich hatte auch mal einen, einen 280 SLC. Und ja, also gut, nochmal, das Auto lief, das Auto war silberlederschwarz, wie die halt so waren, war aber auch schon mit irgendwie, keine Ahnung, 300.000 Kilometern ziemlich auf, war eines der ersten alten Autos, die ich hatte und ja, war, also war auch kein Fahrvergnügen, ehrlich gesagt, das ist so, du, das, was du gerade beschreibst, dass es nichts Halbes und nichts Ganzes ist, ist es auch beim Fahren. Der 280er Motor, der kann eigentlich mehr, aber mit dem Automatikgetriebe da drin und so, da passiert dann auch nicht so viel. Und dieser Radstand, du sitzt da immer drin und hast das Gefühl, du fährst bergauf, weil er ja auch so vom Fahrwerk her hinten runter, vorne hoch. Also durchschocken tut das Auto irgendwie nicht. Ich finde, was ich finde, ist, dass so Cockpit und so weiter, das ist so ein bisschen typisch schön alter Mercedes. Das ist schon nice, ne?
Tatsächlich alter Mercedes, das ist richtig.
Ne? Also du weißt, was ich meine. Es ist einfach nett, auch nett gemacht.
Ja.
Ja, aber in der Konstellation, wie du ihn gerade beschreibst, schon ein cooles Auto. Und ich glaube, der fährt mit dem Motor dann auch gut nach vorne.
Jo.
Ja.
Hat eine Aluhaube.
Ja. Kein Cut wahrscheinlich, ne?
Nee.
Auch nie einer drin gewesen?
Nee, 240 PS.
240 PS, das ist richtig viel. Bei dem, also das merkt man, dass das 240 entspannte, gut trainierte PS sind.
Ja.
Und trotzdem sieht man da, wie die Welt so war. Ne? Es gab einen 280 SLC, es gibt einen 350 SLC, es gibt einen 450 SLC und dann gab es den 5.0. Und zwischen einem 280er mit 185 PS und dem 5.0 mit 240 PS liegen eben nur, na, summa summarum.
Ja, 55 PS, genau. Aber ist ja fast der doppelte Hubraum mehr oder weniger.
Ja, gut.
Und also, dann ist noch ein Leichtmetallmotor, vielleicht ist er noch leichter wie der Sechszylinder.
Ja.
So, genau. Also dann kommt der eins zum anderen hinterher.
Ne? Ja. Ja, cool. Da bin ich echt gespannt. Wann kommt der hier hoch? Wann darf ich den, wann kann ich mich da reinsetzen und das alte
der
Leder mal riechen?
Der muss nicht hochkommen, der kommt hier aus Hamburg.
Ach so, der ist jetzt in Hamburg. Ja, ja, ist nee, klar.
Wohnt,
ich denke immer noch
das Bodensee. Auto wohnt aber in Hamburg. Nee, Auto wohnt in Hamburg und kommt irgendwie im Januar. Jetzt sind erstmal ja Ferien überall, die Leute. Ich habe mir noch so zwei, drei Autos angeguckt und die Leute, ja, ich bin dann erstmal weg. In meinem Chalet, Last Christmas nachfeiern, Wham Wham, in Mumut durch den Schnee, keine Ahnung.
Ja, kannst du auch was über Mini sagen?
Mini?
Mini?
Welchen Mini?
Einen mit tiefen Fußmatten.
Ja, der Mini Goodwood, den ich 21 verkauft habe, kommt zurück.
Ein Traum.
Ein Traum.
Ein absoluter Traum.
Das ist so krank, das Auto. Ich habe mich da ja nochmal eingehend beschäftigt und überlegst, der hat neu 50.000 Euro gekostet.
Mhm.
Das ist ja schon 2012, das ist wirklich ein Schluck aus der Pulle. Wenn man dann aber sieht, dass ein Mini Cooper S, der ja das Topmodell war, 23.700 gekostet hat.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Und du siehst, dass der einfach mal das Doppelte gekostet hat.
Ja.
Ja, aber der Aufwand ist auch vollkommen krank bei dem Auto.
Ja, ja, gut. Ich kann mich da noch dran erinnern. Mit dem speziellen Dachhimmel aus
Kaschmir.
Aus Kaschmir, genau.
Der Farbe Corn Silk heißt es, glaube ich. Ne? Ist ja eine Rolls-Royce-Farbe.
Mhm.
Haben wir die Rolls-Royce-Designer auch gestaltet. Auch das Leder ist von Rolls-Royce. Und das beige Leder, nicht nur die Sitze sind ja ein Leder, die Türen und so, ist alles ein Leder genäht.
Mhm.
Komplett.
Mhm.
Sind dann ganz fein die Nähte. Das Armaturenbrett, das schwarze, das ist schwarzes Wallknapper.
Ja, ja, mehr geht
Plastik.
Nicht. Ja, ja, mehr geht nicht.
Die Instrumente guckst du drauf, denkst, irgendwie sah es doch anders aus. Ja, weil die Rolls-Royce-Typografie haben. So, also der ist wirklich, und dann ist ja ein Cooper S und dann sollte es nicht so aufdringlich sein, dann hat man eben die Motorhaube mit dem Lüftungsschlitz weggenommen und hat ihm einfach die vom Cooper Turbo Diesel gegeben, weil die auch die hat so einen kleinen Schwung. Das passte dann, so dass es halt ein bisschen dezenter aussieht, so ein bisschen.
Geil.
So wie einer in einem Test geschrieben hat, so ein Rolls-Royce-Beiboot halt, ne?
Ja, ja, ja.
Und die Fußmatten sind Lammfell, die sind so 2,5 cm hoch.
Ja, ja.
Da sinkt der Schuh so drin, so plopp.
Unfassbar.
Ganz, ganz unfassbares Auto. Auch vom Produktionsaufwand her, vollkommen gaga.
Ja.
Und dann wollten sie 1.000 Stück sollten gebaut werden oder sind. Und am Anfang gibt es so zwei, drei Märkte, wo direkt welche verkauft haben. Und bei den 50.000 Euro war es sofort Feierabend. Also die letzten sind wirklich mit Rabatten in den Markt gedrückt worden irgendwann mal. Und heute gibt es halt keine. Im Mobil sind zwei Stück drin gerade. Einer ist irgendwie 190.000 gelaufen und steht in, boah, ich glaube, der steht in der Tschechei oder so, keine Ahnung. Sieht gar nicht so schlecht aus, der kostet 19,9. Und dann ist einer in Süddeutschland seit einem halben Jahr inseriert für 23,9 bei einem Händler. Der ist auch so 70 gelaufen, aber wenn man die Bilder vergrößert, ist der auch im Detail nicht so gepflegt. Weil es ist ja so, denkst du dir, da sind so unten so Fußspuren, so ein paar Sachen, wo du denkst, ja, weiß nicht. Der ist tatsächlich, ist der mit den 190.000 Kilometern, sieht kein Kram schlechter aus.
Mhm. Ja. Ja, ich finde das Auto super interessant, weil du damit ja total unterm Radar unterwegs bist und trotzdem irgendwie ein super besonderes Feeling darin hast. Und eigentlich mit den Händen ja, bevor du losfährst, könntest du ja erstmal über all diese edlen Materialien streichen. Schon richtig über. Schön.
Deshalb gab es doch kein Schiebedach, weil der aus Kaschmir ist.
Ja, ich weiß noch, wie ich mich damals da reingesetzt habe und total begeistert war, weil es so konsequent gemacht war. Und weil du sofort, also wenn du ein bisschen Feeling hast für schöne Dinge, dann erkennst du sofort, wie besonders das Auto ist. Ja. Und das finde ich eben auch heute. Heute ist ja der Gag eigentlich, ja natürlich ist der auch teurer als ein normaler Cooper S, aber es sind halt Sammlerstücke und damit bist du trotzdem ja überall gut angezogen. Der ist ja immer noch geil klassenlos. Also das finde ich bei einem Mini wirklich richtig top.
Hat halt einen Rolls-Royce-Innenraum, hat ja 185 PS, fährt ja auch 200, über 220.
Ja, gut,
kann alles. Und hat auch hat ja alles. Da war ja, das Navi hat Aufpreis gekostet, er hat es aber. Also hat Navi, Harman Kardon Soundsystem war Serie, hat ja so ein großes Digitaldisplay, hat hier Bluetooth-Telefon. Das ist ja tatsächlich relativ, hier Xenon scheinbar mit Kurvenlicht und. Also der ist ja, trotzdem ist er 2012, ist er 13 Jahre oder bald 14 Jahre her, ist der ganz schön auf der Höhe der Zeit, wenn man damit fährt.
Du, die Aufpreislisten damals waren ja auch wirklich lang, weil dieser Innovations... Ja, bei dem Sondermodell ist klar, aber ich will damit nur sagen, der Innovationsdruck im Markt war so hoch, dass es ja ganz schnell bei allen Marken dann, es musste halt Kurvenlicht geben und es musste dies geben, es musste das geben. Ja. Das wurde ja immer mehr. Das war ja, finde ich, auch eine Zeit, in der das Wettrüsten so richtig weiterging und du halt gemerkt hast, du darfst da nicht stehen bleiben, sondern du musst immer wieder am Ball bleiben, ne? So, und da muss man ja auch sagen, war ja die Kooperation mit BMW sehr, sehr zielführend, weil BMW natürlich die Up-to-Date-Technologie mitgebracht hat. Und das ist eine schöne Mischung aus allem, ne? So hast noch so dieses typische am Ende doch eher britische Design eines Mini, hast aber die Technik und den Fortschritt eines BMW, ja, und hier eben noch die Materialien
eines... Du hast hier noch nicht die Technik eines BMW.
Ja, die Technik im herkömmlichen Sinne nicht, aber...
Die Technik im herkömmlichen Sinne ist noch PSA-Konzern. Ja, es gibt ja so drei Sprünge. Und das ist ja der mittlere Sprung hier mit zum 1,6-Liter-Motor. Aber dann hat es halt BMW schon, das war dann schon der BMW-Riegel. Deshalb auch, BMW ist ja auch Besitzer von Rolls-Royce. Da konnte man auch sagen, hier, ihr Rolls-Royce-Designer, wir machen es jetzt hier mal ein Sondermodell.
Ja.
So. That's the idea.
Ja.
Schon cool.
Ja,
ich mag ja
sowas gibt es auch nicht mehr, ne? Nee, weißt du? Nicht.
Also ich mag ja urbane Vollausstatter, weißt du? So, fand ich immer cool. Ich mochte auch
früher. Ja, dann müsstest du dir mal den Cygnet kaufen.
Ja, fand ich auch geil. Oder hier diese Brabus Ultimate Modelle und so, fand ich alles cool.
Wo auch komplett übertrieben verschwunden war. Irgendwie. Ja, ja, gut, die waren ja auch exorbitant teuer, hast du vollkommen recht.
Immer noch.
Aber immer noch,
jetzt, hast du so einen 17 Jahre alten Brabus Ultimate, der kostet irgendwie plötzlich 50.000 Euro
gebraucht. Ja, verrückt, ne?
Ja,
verrückt. Aber ich find's cool. Also, muss man schon sagen. Ich bin auch ein großer Fan von diesen Autos und sie waren halt selten und im Innenraum so gut gemacht, auch mit wirklich guten Materialien, gutem Leder. Da hat man ja viel gelernt, auch im Laufe der Zeit. Und die letzten Smart-Verbrenner, und die dann eben, wie du schon sagst, so als Ultimate oder so, da müsste man eigentlich mal eine Future Classics-Folge drüber machen.
Definitiv, da muss ich drüber diskutieren.
Ja, ich habe auch, hatte ich in Bremen einen Kunden, der wirklich ein verrückter Sammler ist von den Smart-Sondermodellen und der hatte sie alle so. Die kamen auch immer wieder regelmäßig in die Wartung und standen die da und die sind ja ziemlich bunt. Ja, da gibt es ja wirklich, und dann diese ganzen verbreiterten Dinger mit diesen wirklich richtig dicken Felgen drauf, wo du sagst, oh, okay.
Ultimate hatte drei Auspuffrohre.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, und davon gab es aber dann ja nochmal unterschiedliche Serien und Modelle. So auch einen, muss ich lügen, gab es nicht auch einen Ferrari Rot oder so? Also da gab es irgendwie ganz verrückte Geschichten auf jeden Fall.
Du konntest, glaube ich, auch relativ viel bestellen. Du warst ja... Brabus konnte unheimlich viel individualisieren an den Kisten halt auch.
Ne? Ja, am Ende muss man ja sagen, ich will gar nicht sagen, dass das Brabus über Wasser gehalten hat, das stimmt auch nicht, aber es war schon so, dass sie da total die harte Experience mit OEM gemacht haben und im Grunde muss man ja sagen, dass Brabus eben für Smart zu der damaligen Zeit, vielleicht heute ein Stück weit auch noch, das war, was AMG für Mercedes war.
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Ja. Das war so.
Ja. Und damit haben sie auch dieses, damit waren sie halt in der Breite aufgestellt, ne? Also der Bekanntheitsgrad vom Brabus an sich hat dadurch zugenommen. Sonst war das ja bis, ich würde sagen, spät in die 90er, war das ja eher was sehr, sehr Special Interest. Wenn die AMG nicht gereicht hat und du bereit wärst, nochmal das Doppelte auszugeben, dann hast du dir dein Auto komplett individualisieren lassen von Brabus, ne? Mhm. Und da gab es ja geile Modelle, ne? Aber heute tauchen die auch nicht mehr auf.
Der Name Brabus hatte auch, der stand auch für so ein, das hatte eine ganz spezielle Wirkung. Und auf den ersten Brabus Smart, es gab ja so einen Brabus Number One praktisch, der war extrem verbreitert auch. Auf Basis vom ersten, den hatte ich als Cabriolet. Der hatte dann hinten 17 Zoll.
War das der mit dem blauen Leder?
Nee, der war schwarz-schwarz.
Schwarz-schwarz, okay.
Und das war sozusagen so ein Vorläufer von diesen Ultimate-Geschichten. Hatte dann unheimliche 71 PS anstatt 55. Und einen Doppelauspuff. Und dann wurde extra, hatte um den Auspuff so eine, aus Edelstahl, so eine Metallpiste.
Ja, stimmt. Den mit Löchern, genau, diese gelochte. Ja.
Und die Sitze waren Leder, halb Leder, halb Alcantara. Und Armaturenbrett oben war Alcantara und so. Und das war schon dieses Cabriolet dann, was, wo die Scheinwerfer dann die, er hat das Cabriolet.
Ja, dieses Doppelte, genau.
Diese Doppelten, genau.
Genau, und nicht mehr die drei Rückleuchten.
Genau, und der hatte vorne 16, hinten 17 Zoll. Und dann verbreitert. Also die hat so Kotflügel gehabt. Die so, boah.
Ja,
war ganz cool. Und da war irgendwie, das war ganz was Besonderes. Brabus war, ich finde, dass der Name klingt, also, wie soll ich das sagen? Hat für mich heute eine andere Wirkung wie damals.
Ja, gut.
Damals war es noch so ein Wettrüsten, auch mit AMG und anderen Tunern und Lorenzer und so. Und man hat dann so Vergleichstests gesehen, da war dann irgendwie Mercedes 500e 6,0 von Brabus gegen Vergleichstest gegen, keine Ahnung. Und heute besteht für mich Brabus hauptsächlich aus aufgemotzten G-Modellen. Also ja. Brabus steht für mich nicht mehr für die Sportlimousine, die getunt wurde und im Vergleich zu einer anderen Sportlimousine steht. Also das war es halt früher.
Nee, das ist aber auch heute, muss man ja auch sagen, das Segment ist ja auch heute nicht mehr so von Bedeutung. Und Brabus steht für mich vor allem, und das finde ich wiederum auch ganz geil, ich finde ja eigentlich das ganz geil, was sie innen machen. Also ich finde es ja wirklich mega knalli, wenn sie dann plötzlich so ein oranges oder eben auch so ein türkisfarbenes Leder in so ein G-Modell zimmern. Wenn man darauf Bock hat, ich meine, das da bist du ja plötzlich in einer anderen Welt.
Ja, das kann ja jeder, das ist ja beliebig, ist ja austauschbar.
Ja, naja.
Nee, ich finde so.
Die machen das schon auf eine Art und Weise. Also ich würde jetzt, weiß ich nicht, ob ich jemanden daran lassen würde, so ein neues Auto komplett auseinanderzunehmen und eine Innenausstattung da reinzuzimmern.
Keine Ahnung. Ja. Ich finde nur, dass für mich dieses Brabus-Logo oder dieses steht heute für mich für was anderes, wie es damals stand. Das war damals wertiger von der Sache her.
Ja, weiß ich nicht. Also ich fand es schon immer so leicht prollig, aber das war eben auch der Sinn der Sache. Und ich kann mich halt, meine allererste Berührung mit einem Brabus war Anfang der 90er Jahre hatte ein Zahntechnikbüro, der Geschäftsführer von einem Zahntechnikbüro in Soltau, der hatte ein 124er Coupé Brabus. Und das Ding war ein Flieger, sowas, also der, ich weiß noch, der stand da auf dem Grundstück und ich bin dann da mal vorsichtig hingegangen, um zu gucken. Und dann guckst du so auf diese Instrumente und siehst dann irgendwie so eine 330 oder so, ja. Und als Kind guckst du dir das Auto sah so unfassbar krass aus, aber auch, die also richtig auch
so
hart,
so,
ne?
Die hatten ja früher immer so zwei Auspuffrohre, die so rauskamen, dann schräg angeschnitten.
Ja, genau, waren. Die dadurch noch größer aussahen, ja, weil du so richtig reingucken konntest. Genau, die so schräg rauskamen. So
ein Marke Pennerglück Auspuffanlage, wo man sich reinlegen kann.
So, dann hatten sie halt schon relativ früh eben auch diese Monoblock-Felgen, ja, die auch richtig krass aussahen, ne? Schön tiefer gelegt, die Autos dann. Dann diese Riesenfelgen und dann eben auch schon verbreitert, oft in Blech. Und dann Spoiler und tiefer und SEC-Haube. Und also auf jeden Fall waren das damals schon wirklich unfassbare Umbauten. Und du wusstest halt auch, dass so ein Auto, ich meine, du hast dann halt eine Basis gekauft, irgendein CE, und die haben ja auch Motor und alles dann damals gemacht. Gab es ja damals den 3,4 und 3,6 Liter, glaube ich, Brabus-Motor aus dem Sechszylinder-Reihe. Und du hast locker für ein Basisauto Geld bezahlt und für den Umbau das Vierfache nochmal oben drauf.
Ja, klar.
Also, da waren nach oben gar keine Grenzen.
Nee.
So. Und das Auto war damals in Soltau halt extrem auffällig, weil, weißt ja selber, also tolle Autos sind tolle Autos, aber so ein fies getunter Brabus 124er Coupé, wow.
Was lernen wir da draus? Zähne machen.
Ja, du, das war damals eine Goldgrube. Was mich allerdings wundert,
Goldgrube.
Weißt du, was mich dabei wundert, wo wir darüber reden? Du, ganz selten nur, dass du mal hier ein 124er Coupé, ein glattes, einwandfreies hast. Die Autos sind nicht häufig, ne?
Nein.
Also es ist, weil so, man redet ganz viel über 124er, Limousinen, 500er, Kombis, Cabriolets, aber ein richtig lupenreines Coupé, lupenrein.
Ganz schwer.
Ganz schwer. Sie waren damals schon recht selten und dann wurden sie häufig dann irgendwie verlebt. Und dann waren sie auch häufig dann, also die Anfangszeit war ja dann, das muss man ja auch sagen, in das Coupé kam 87 auf den Markt, würde ich sagen. Hatte ja damals als erster 124er die Planken ab Werk. Die waren noch ein bisschen anders, wenn man genau hinguckt, sieht man das. Die sind nicht so abgerundet oben, sondern ein bisschen eckiger. Und bei dem Auto war es aber damals so, dass die ersten Autos waren noch unter diesem typischen 124er-Gedanken. Du musst jedes extra bezahlen, logischerweise. Und dann hast du plötzlich Autos, Schaltung, keine elektrischen Fensterheber, was bei einem Auto, was ja irgendwie eine freie B-Säule hat, echt ein bisschen schade ist,
Ja.
weil das total schön ist, dass du alle Fenster runter machen kannst, aber wenn an die hintere rechte Kurbel oder die hinter dir kommst, halt nicht gut ran. Das musst du halt alles dann vorher machen. Macht ja kein Mensch. Und ja, und deshalb, also so dieses typische Erstserien-Coupé mit einer richtig guten Ausstattung und einer interessanten Farbkombination, da musst du lange nachdenken, um den überhaupt vor deinen Augen abbilden zu können. Oder?
Ja.
Das finde ich irgendwie special, weil so wenige gab es dann auch wieder nicht, aber ich weiß gar nicht, ob ich in den 5 Jahren, in denen wir den Podcast machen, hier überhaupt mal einen gesehen habe.
Echt schwer.
Ja, ne? Ja, naja, vielleicht fällt ja noch einmal was ein. Ich habe übrigens letzte Woche ganz, ganz nett auch von einem Hörer, der das vermittelt hat, aus einem Nachlass von jemandem eine Menge Zeitungen mal wieder geerbt, zum Leidwesen meiner Frau. Und da sind echt coole Sachen dabei gewesen. Ich habe mal was davon mitgebracht, weil sie halt wirklich alt sind. Also einerseits viele Oldtimer-Marktzeitungen und zwar wirklich auch die frühen Varianten. Ich habe hier das Sonderheft Nummer 1, 1984, 85 und das rostigste Hobby der Welt. Ich meine, so würde man das auch mit den Oldtimern heute nicht mehr unbedingt nennen, ne? Das ist ja so ein bisschen abwertend, aber total interessant wirklich. Zum einen, womit man sich damals beschäftigt hat, also noch viel, viel, viel mehr mit der Technik, ja? Wo heute irgendwie ja keiner mehr in einer Autozeitung langweilt, die Leute ja nicht mit irgendwelchen Technikzeitungen. Hier war das halt noch so, dass du halt geschrieben hast, wie bestimmte Dinge funktionieren. Hier falsche und richtige Bremshebelstellung und auch hier so richtig beschrieben, wie die Kühlung funktioniert bei einem Motor und also ganz, 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 ganz viel Technik. Geil, auch noch schwarz-weiß, also wie einfach das damals war in den 80er Jahren, diese Oldtimer-Zeitung und die Oldtimer-Markt. Und dann, was mich besonders gefreut hat, weil es auch nochmal so ein geiler Marktblick ist, habe ich eine Autotrader hier unter anderem dabei von 87. Autotrader kennt Jens auch noch, die hat man damals in den USA an den Tankstellen kaufen können.
Ja, am Anfang gab es die umsonst.
Genau, wie in
Ganz
Deutschland die
umsonst und dann
DAZ
haben die
auch, ja.
irgendwie 30 Cent gekostet oder und dann genau. Autotrader gab es dann normalen Autotrader und einen Old Car Trader gab es immer. Die beiden kannte ich immer.
So ist es, so ist es. Und das hier ist die normale Autotrader von 87, aber da sind halt dann Autos drin. Ich habe das Jens vorhin gezeigt, so ein Plymouth Superbird, ich weiß nicht, also ich würde sagen, der liegt locker bei 500.000 jetzt. Die gab es halt dann hier damals für 20 und dann, und Oboe. Oboe.
Or best offer.
Genau,
Ja, ist anders.
das ist eigentlich so ganz cool. In den USA bedeutet Oboe ja immer, ich habe zwar einen Wunschpreis, aber mach mir mal ein Angebot. Eigentlich ganz nett. Und hier sind halt auch ganz viele so 111er Coupés, also Mercedes und auch Cabriolets dabei. Also Autos, wo du heute sagen würdest, so, oh, guck mal, die haben damals gar nichts gekostet. Und dann eben auch so, das finde ich wiederum cool, Hot Rods aus der Zeit. Und ich sag mal, wenn so ein Hot Rod aus der Zeit ist, dann kannst du den heute auch zulassen, weil der ist definitiv schon damals so umgebaut gewesen. Ganz, ganz wilde Autos hier drin. Das Ding ist auch richtig dick, also es hat irgendwie, ich weiß gar nicht, gibt es eine Seitenzahl, weiß ich nicht, ich schätze das jetzt mal, aber es sind auf jeden Fall locker 200, nee, steht es auch drauf, 324 Seiten. Im Grunde, um ehrlich zu sein, das war der Vorläufer vom Internet. Ne? Das ist mobile, analog hier.
Definitiv.
Aber schon cool. Und man hat da gerne drin geblättert, weil alle Autos damals, also hier so ganz verschieden zusammengewürfelt wurden. Und was interessant ist, wenn du die Berichte liest, gut, das haben die Amerikaner ja schon häufig mit ihren Autos gemacht, aber eben auch hier, du siehst, keine Ahnung, ein 56er VW Oval Window, also ein Ovali-Käfer, ne? Und siehst dann aber 1600er Engine. Also, yeah, ne, die haben damals schon ordentlich Engine-Swaps gemacht. Alles, was so ging, haben die sich dann da auch reingebastelt, ne? Also, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, so im Automobilhistorisch, wenn man da heute was kauft und das heute hier nicht zugelassen bekommt. Hiermit wird es vielleicht leichter, weil die haben damals schon alles eingebaut da. Hier, guck mal, auch noch einer, ein 65er Käfer mit einem 1,7 Liter Motor.
Ja.
Also, was auch immer die da reingeschustert haben. Schon coole Sachen. Hier ein 67er 911 S-Coupé. Classic Porsche Sunroof, Leather Interior, Sheepskins. Also, guck mal, damals auch schon Schaffelle auf den Sitzen. Was würde heute ein 67er 911 S-Coupé kosten?
Ein echter S,
ja?
S-Motor?
Ja.
Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 130.000.
Okay. Und damals?
Ja.
$7.100.
Ja, wobei der Dollarkurs auch noch anders war. Ne? Also der war schon besser wie heute.
Oh, hier, jetzt habe ich noch was, jetzt habe ich noch was gefunden. Jens, der muss noch durchhalten. Unfassbar. Also, siehst du hier das Auto? Weißt du, was das ist? Ich kann es nicht erkennen, aber es sieht aus wie so ein
Blümes.
Ja, und weißt du, was hier steht? Hm? Das ist ja unfassbar. Best electric car ever built. Factory conversion by Jet Industries of Austin. 60 mile range at 55 miles per hour possible. New batteries $3.500.
Ja.
Krass, damals ein Elektroumbau, 1987.
Ganz toll, mit 60 Meilen Reichweite, super.
Ja, vor allem 55 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, dann fährt er wahrscheinlich natürlich keine 60 Meilen. Das heißt, du steigst ein, fährst 40 Minuten, dann leer.
Genau.
Das war's dann.
Genau.
So.
Krass,
und,
ne?
Und laden dann wahrscheinlich an der Schokosteckdose. Ach nee, die gibt's da nicht, ne? Wie heißt nee, das da? Nee. Was ist das, Wechselstrom? Was haben die da?
So, Schweinerüssel da.
Diese kleinen Dinger da, ne? Ja. Ja, verrückt. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Das macht unfassbar Spaß, darin zu blättern. Aber gut, also ich behalte das, bis die Zeitmaschine erfunden ist. Und dann weiß ich, wann hin muss.
Ah, okay.
Ja.
Das ist nicht doof.
Das ist nicht doof, oder? Das ist so...
Holst du Superbird ab.
Ja. Ja, ja. Genau, muss ich nur sehen, dass ich den Superbird dann in die Zeitmaschine kriege, um den dann wieder
das
nach Deutschland
aber,
zu bringen.
Weißt du, das ist immer, wenn du genau drüber nachdenkst, halt unlogisch. Wenn du hinreisen würdest und würdest es kaufen, wäre es ja nicht in der Zeitung zu verkaufen.
Wieso doch? Ich habe es ja hier in der Zeitung. Ich reise dahin zurück, in diese Zeit hier.
Ach so.
Ruf den dann an, die Nummer habe ich.
Ja.
Ja. Haha, ja, ja,
was
ja.
Rufst du den an, am Handy?
Nee, hier, gehst du an so ein...
Funkzellen, gehst du an so ein Telefonauto, Telefon, öffentliches Fernsprecher.
Ja, so mache ich das.
So machst du das.
Genau, oder? So mache ich das.
Ich bin gespannt.
Tja, ja, wobei hier in Deutschland, also gut, die Profis kennen das, wenn du hier in Deutschland mit einem Superbird, also Achtung, ein Superbird ist ja im Grunde die damalige absolute Top-Variante eines Plymouth Roadrunners gewesen. Und wenn du, der sah damals aber ziemlich freaky aus, weil der nämlich nicht diese typische Muscle Car Optik hatte, sondern der sah aus wie ein Muscle Car, was zum NASCAR umgebaut wurde. Und hat hinten einen Spoiler drauf, der ungefähr, keine Ahnung, der ist also 80 Zentimeter hoch ist oder ein Meter. Der ist ja riesig. Der ist ja riesig, riesig. Ja. Und wenn du mit so einem Auto heute hier durch die Stadt fahren würdest, würden die Leute denken, was ist das denn für ein Vogel im wahrsten Sinne des Wortes? Oder? Also, rafft ja keiner, dass das was mega Besonderes ist. Und das fand übrigens damals auch schon jeder scheiße, 10 Jahre später, ne? Also in den USA bist du damit auch nicht rumgefahren. Das ist genau das gleiche Effekt gewesen, wie irgendwie Ende der 90er, wenn du ein Evo 2 190er hattest. Da hast du dich nicht mit auf die Straße getraut.
Nicht?
Nee, da wurdest du ausgelacht mit dem Spoiler hinten drauf auf dem 190er.
Ja, stimmt.
Das hat ja keiner gepeilt.
Ja.
Ja. Ja, Jens, so, also wir spielen jetzt noch Quartett Roulette und dann ist auch Feierabend. Deine Stimme macht das nicht mehr mit. Heute mal ein bisschen kürzer. Du hast da irgendwie hier Autosalon rausgesucht. Autosalon.
Genau, das hatte ich in meinem Adventskalender auch von dem Marc.
Und ja, was ist das denn für eine Zeit? Also das ist ja ein XC90 oder ist das?
Ja, so Anfang 2000.
Einer der ersten XC90, ne?
Also der erste. Den gab es ja als 8-Zylinder auch.
Ja, gab es den in Deutschland offiziell?
Ja. Das ist gerade einer in der Schweiz zu verkaufen mit nur 50.000 Kilometern.
Ah, das wäre ja eigentlich mal was.
Und dann in der Ausstattung exklusiv, da hat er auch so ganz dicke Wollteppiche gehabt, ne? Ganz dicke Wollteppiche und das Leder ist in so Pfeifen genäht und hat ein helles Piping. Richtig edel waren die.
Ich zieh zuerst.
Das wäre was, ja.
Irgendwie hat man immer den Bedarf, einen aus der Mitte zu ziehen. Oh, das ist geil. Oh, das könnte ein bisschen dauern, Leute. Wenn du mit 9 Leuten zum Fasching nach Rio fahren möchtest.
Kia Karneval.
Scheiße! Ja! Geil, das. Wow, also okay. Also du hast zwar Husten, aber der Kopf scheint zu funktionieren.
Aber Hirn geht noch.
Exakt, Zeig Kia Karneval. Und zwar, Achtung, Kia Karneval 2, 2,9. Leute, ist das ein Vierzylinder? Hier steht Vierzylinder.
Zeig mal.
2,9 Liter Vierzylinder?
Ja, klar, kann das sein. Das ist ein komisches Auto auch, ne? Gab es das bei uns?
Ja, gab es definitiv. 144 PS. Aber 2,9 Liter Vierzylinder?
Ja, irgendwie so eine Baumaschinen-Variante, keine Ahnung.
Aber das hast du cool erraten, ehrlich gesagt. Also, ich meine, ich fand den Tipp auch irgendwie gut, also so, ja. Aber ich habe gedacht, da kommst du nie drauf.
Ja, ich hatte erst gedacht, du meinst ein Ford Transit Clubmobil oder so.
Ja. Ja, dann
zieh ich mal.
Zieh mal. Ist aber eine lustige Zahl. Jens, der Sack hat wieder 2 Karten gezogen, sucht sich eine aus.
Zurück.
Okay. Zurückgegeben hat er mir übrigens den Alfa Romeo Spider 3,0. Schade eigentlich, auch nicht schlecht.
Ja. Oha, gebe ich denn da für einen Tipp? Den finde ich ganz geil, den Wagen, ehrlich gesagt. Vor allem in der Farbe auch lustig. Ja, genau.
Ja, genau.
Wenn den Aston Martin damals zu teuer war, dann hättest du hier formal ein ebenbürtiges Fahrzeug kaufen können.
Ein Jaguar Coupé?
Ja.
Also ein Jaguar XK8.
Ja.
Ja, geil.
Ist ja. Nämlich, der Designer hat nämlich beides gemacht damals.
Ja, das ist ein unfassbar schönes Auto. Der ist proportional so schön.
XK8 ist wirklich, finde ich auch, gerade so hier, also jetzt unverspoilert und so, weil hier ist
ja,
auch
genau.
In Rot abgebildet, was natürlich gar nicht Marktexistenz ein Auto. Ein unheimlich schönes Auto.
Ich fand den witzigerweise, als es den gab, als er modern war, fand ich ihn irgendwie doof, weil der nach unten so abgerundet ist, wie so ein Stück Seife.
Ja.
Aber ich finde das gerade heute gut, weil er dadurch so graziell schlank wirkt und nicht so von wegen, ich baue hier nochmal einen dicken Schweller ran und ich baue hier nochmal eine dicke Lippe dran und so, sondern das ist Jaguar, das ist classy. Tolles Auto.
Ach, das waren Zeiten. Gibt's Jaguar eigentlich wieder? Man weiß es nicht. Tschüss. Nee, Leute, jetzt Butter bei die Fische. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage. Teilt euch doch den Podcast auf. Hört immer mal 10 Minuten, dann habt ihr die ganze Woche was davon. Wenn das Weihnachtskaffee trinken langweilig wird, zieht ihr euch mit Kopfhörern zurück.
Und jetzt kommt, und wenn euch das nicht reicht, was ja durchaus möglich ist, dann könnte es sein, dass ihr bei dem Kollegen Carsten Arndt am 25., also im ersten Weihnachtsfeiertag,
was Interessantes findet.
Genau.
So muss man so sagen.
Eine interessante alte Schule-Folge. Also, viel Spaß beim Suchen.
Tschüss.
Tschüss. liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.